Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Allzu viele deutsche Künstlerinnen und Künstler gibt es jetzt nicht, die seit fast 35 Jahren dabei sind, vielleicht mal abgesehen vom Schlager. Die Sterne, eine der wichtigsten Bands, die in den 1990er Jahren unter dem Etikett Hamburger Schule einsortiert wurden, haben die 35 fast erreicht. 1987 wurde die Band um Sänger und Texter Frank Spilker gegründet. Und vor 2 Jahren, da war es knapp, da stand das Weiterleben von Die Sterne auf wackeligen Füßen. Jetzt gibt es doch ein neues Album, das genauso heißt wie die Band, einfach nur Die Sterne. Und dieses Album markiert sowas wie einen Neuanfang. Wir hatten vor der Sendung die Gelegenheit, uns mit Frank Spilker zum Corso-Gespräch zu treffen. Und wir haben ihn als erstes gefragt, wann denn eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, ein Album einfach so wie die Band zu nennen.
Eigentlich immer. Also es gibt ja verschiedene Gründe. Es fällt einem nichts ein oder das Album hat keine richtige Richtung. Bei uns war es, glaube ich, mehr dazu gedacht, zu definieren, nach vorne zu schauen und zu definieren, zu sagen, das ist jetzt Die Sterne und nicht zurückzuschauen und sagen, das war Die Sterne.
Mit anderen Worten, Ihnen ist einfach nichts Besseres eingefallen?
Nee, mit anderen Worten, es war das Statement zur Zeit. Also man muss jetzt ausholen, die Geschichte erzählen, weil Die Sterne 2020 ist eine komplett neue Besetzung an Bass und Schlagzeug, also die Rhythmusgruppe hat gewechselt. Und wir sind letztes Jahr ins Studio gegangen, eben mit einem neuen Team. Philipp Jansen, vor allen Dingen entscheidend, der Schlagzeuger von Spar, der das Album produziert hat, hat auch Schlagzeug gespielt. Und mit diesem Team zusammen jetzt eine Platte zu machen, zu sagen, das ist Die Sterne, habe ich erstmal als Behauptung gesehen. Und ich fand es völlig logisch, dann zu sagen, hey, das ist das Album Die Sterne, weil das sind die jetzt, so geht's jetzt weiter.
Sie haben Philipp Jansen schon angesprochen von der, ja, wie soll man sagen, Neo-Krautrock-Elektronik-Band von Spar aus Köln. Mhm. Und ich wusste nicht, dass er das Album produziert hat, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Und vor allem bei dem, ich glaube, dritten Stück, Der Sommer in die Stadt wird fahren, dachte ich, oh, das ist aber elektronisch und hat so einen Groove und so weiter. Und dann habe ich gelesen, dass Philipp Jansen das Album produziert hat und dachte, ja, das macht total Sinn. Mhm. Hatte der großen Einfluss darauf, wie Die Sterne 2020 klingen?
Natürlich, ein Produzent hat immer großen Einfluss darauf, wie ein Album klingt. Und also er und von Spar als Band insgesamt sind große Spezialisten in verschiedenen Richtungen, die alle irgendwie mit Aspekten elektronischer Musik zu tun haben oder der Schnittstelle so zum Krautrock und improvisierter, instrumentaler Musik. Keine Ahnung, da gibt es eine ganz große Bandbreite, wo die Spezialisten sind. Und deshalb war es eigentlich auch möglich, diesem Sternealbum so eine Bandbreite an Stilen zu geben. Und Der Sommer in die Stadt ist ja, also für mich so fast so eine Italo-Disco-Nummer. Da ist ja Carsten Erubik-Meyer auch dabei, der die etwas cheesigen Piano spielt und so weiter. Und alle haben so ihre Expertise eingebracht, wobei ich dann sagen würde, der Plan ist aber, also das ursprüngliche Konzept ist eigentlich ein Sternekonzept. Das hätte man auch so planen können für die allererste Sterneplatte. Es wäre nur, hätte ein anderes Ergebnis dann, wäre dabei rausgekommen vom Sound her.
Ich habe gelesen, dass das Motto war, weniger Band, mehr Kollaboration. Warum?
Ja, das ist nicht das Motto, sondern das, was sich aus der Situation ergeben hat natürlich, dass man in einer Bandsituation so arbeitet, dass jeder quasi sein Instrument spielt und vielleicht noch das, was er auch kann. Und man holt sich aber nicht irgendwie lauter Leute noch von außen ran. Und wenn das jetzt diese Verabredung nicht besteht, kann man ja eigentlich viel freier arbeiten. Also ich habe im Kern mit Philipp Jansen halt gearbeitet und wir haben dann immer Leute geholt, die was spielen konnten, was besonders toll konnten oder besonders toll gepasst haben. Das ist eben anders, ein anderes Denken als bei der Band.
Eben schon angesprochen, die Gründungsmitglieder Christoph Laich und Thomas Wenzel haben 2018 die Band verlassen. Haben Sie mal drüber nachgedacht, Die Sterne sein zu lassen und nicht mehr unter diesem Namen Musik zu machen?
Ja, natürlich. Also genau diese Fragen lagen dann alle auf dem Tisch. Also ausgehend von der Tatsache, und das ist eben keine Überlegung gewesen, sondern eine Tatsache, wir haben über 5 bis 8 Jahre gemerkt, dass die kreative Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert. Und die Frage ist, was macht man dann? Zwei Möglichkeiten letztendlich, Solo unter anderem Namen oder Solo und mit altem Sterneprogramm unter anderem Namen. Und ich hab dann gedacht, dass es alles albern ist und mit den anderen beiden die Übereinkunft getroffen, dass es auch besser ist, das weiterzumachen.
War das so ein Moment, weiß ich nicht, wo man vielleicht so ein bisschen wehmütig zurückguckt oder schon auch so ein euphorischer Moment, es geht weiter unter vielleicht ganz anderen Vorzeichen, in ganz anderen Kontexten?
sagen wir so, ich hätte auf keinen Fall Lust gehabt, noch weiter wehmütig zurückzuschauen, weil das ist kein Leben und nichts, was ich mir für meine Zukunft vorstelle, irgendwie die Vergangenheit zu verwalten. Was da war, war ja und es war toll. Die tollen Platten oder Stücke, die dabei rausgekommen sind, die sind ja nicht weg, nur weil es jetzt anders weitergeht.
Ich finde, Sie sprechen viel auf dem neuen Album. Mhm. Auf die besten Demokratien, ganz am Anfang sprechen Sie, und auf Du musst gar nichts eigentlich die ganze Zeit. Warum plötzlich dieses Sprechen statt zu singen?
Also ein bisschen gehört das auch schon zum Sterne-Konzept, weil wir immer sehr melodiös waren, was so die Bassläufe anging und so ein bisschen dagegen, mit dem Gesang habe ich immer schon ein bisschen dagegen gearbeitet, also so ein Stück wie Universal Tellerwäscher von 94, da geht der Gesang auch nur über drei Töne. Also richtig Sprechgesang ist es selten, das stimmt. Das ist aber, ich weiß nicht, irgendwie eine Möglichkeit, da Kontrast zu schaffen oder noch weniger zu machen als diese drei Töne Gesang, ist dann eben Sprechgesang und dann hat man innerhalb von einem Song einen Kontrast gebaut.
Sie haben in einem Interview gesagt, dass es ganz gut für eine Künstlerbiografie ist, auch mal was anderes zu machen. In Ihrem Fall war das ein Roman zu schreiben, für Film, Theater, Hörspiel zu arbeiten. Inwiefern verändert das den Blick auf Sprache, wenn man vorher vor allem Liedtexte geschrieben hat?
Zu den Liedtexten bin ich eigentlich auch erst gekommen durch Musik machen und irgendwie, ich glaube, dass das Verständnis von anderen Kunstformen, zum Beispiel Hörspiel, wo dann plötzlich andere Leute die Sachen sprechen, die man geschrieben hat oder singen auch, das Verständnis von den eigenen Fähigkeiten und von den eigenen Möglichkeiten einfach erweitert. Also man ist gezwungen, was auszuprobieren, dann probiert man das aus und am Ende merkt man, dass man ein neues Mittel hat, mit dem man gestalten kann und benutzt es in einer anderen Kunstform weiter. So würde ich das ungefähr beschreiben. Und zum Beispiel hat diese Arbeit an dem Hörspiel für den WDR 2 ohne Musik dazu geführt, dass ich mit Philipp Jansen gearbeitet habe da und dann letztendlich zu der Band, wie sie jetzt ist.
Jochen Distelmeier, ehemals Blumfeld, hat mir vor Jahren mal in einem Gespräch gesagt, dass es für ihn immer wichtig war, dass es bei Musik dieses Versprechen gab, dass das auch mehr sein kann, dass Popmusik gesellschaftlich relevant sein kann, Dinge ansprechen kann, die über die Musik hinausgehen. Das ist ja auch eine Sache, die für viele Bands aus Hamburg galt, die so Anfang, Mitte der 90er Jahre Musik gemacht haben. Stimmen Sie dem erstens zu und zweitens, finden Sie sowas in der heutigen Musik auch noch?
Ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Selbstverständlichkeit in der britischen Musikkultur ist, dass man in Großbritannien völlig klar ist, dass auch ein gesellschaftlicher Diskurs über Popmusik stattfindet, während in Deutschland die Tradition eher ist, dass man von Hochkultur spricht, wo dann relevante Sachen verhandelt werden und in der Popmusik bloße Unterhaltung stattfindet. Und diese Trennung hat man in der britischen Popmusik zum Beispiel nicht so. Und das ist etwas, was ich total wichtig finde, dass man sich daran orientiert, wenn man Popmusik macht. Also, dass man nicht diese Belanglosigkeit auch noch sucht.
Finden Sie das in der heutigen Musik noch? Oder ist das ein bisschen verschwommener als vielleicht in den 90ern?
Also, ich werde jetzt nicht mit dem Finger auf bestimmte Songs zeigen können, aber ich finde das durchaus zwischendurch. Wobei man sagen muss, auch in den 90ern war 90% der Musik war bloße Unterhaltung und Elektro-Trash, Euro-Trash damals. Und dann so ein bisschen Hamburger Schule nachts. Ne? Also das ist ja sowieso immer eine Nischengeschichte, von der wir sprechen. Und in dieser Nische, solange sie dann da ist und sich selbst irgendwie erhalten kann, wird auch immer auf jeden Fall ein Diskurs geführt, ob das ein tagespolitischer, ein ästhetischer ist oder sonst was. Aber da geht es ja gerade dann darum, sich abzugrenzen gegen die Belanglosigkeit.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die heutige Musik noch so viel Identifikationspotenzial bietet? Ich finde vor allem so durchs Netz, durch diese Verfügbarkeit von Musik, muss man sich nicht mehr so anstrengen. Früher hat man 30 Mark für eine CD bezahlt und die dann auch rauf und runter gehört und sich vielleicht viel mehr damit identifiziert. Ist das aus Ihrer Sicht so ein bisschen verloren gegangen durch diese alltägliche Verfügbarkeit von Musik?
Ja, ich finde das falsch, das nur sagen zu wollen, dass früher alles besser war. Also ich sehe heute die Leute dauernd mit so Stöpseln im Ohr rumlaufen, wenn man auf der Straße ist. Und wenn man sich fragt, was machen die da unter den Stöpseln? Manche werden telefonieren, aber die allermeisten hören Kunstprodukte und wahrscheinlich am meisten sogar Musik. Und das finde ich erstmal das Wichtige, Entscheidende, dass Musik gehört wird. Dadurch bekommt sie eine Relevanz. Ob jetzt diese persönliche Bindung durch eine Identifikation mit den Texten, mit dem Lebensstil oder was auch immer oder durch das Sammeln von Produkten, was es tatsächlich nicht mehr so gibt, entsteht, finde ich nicht so relevant. Also ich finde eher wichtig, dass man sich sozusagen weiterbildet und dann auch vergleichen kann mit anderer Leute Positionen, die sich in der Kunst äußern.
Sie gehen auf Tour ab Anfang März. Ein paar Konzerte gab es auch im Februar schon. Wie sieht das jetzt live aus? Wer sind die Sterne live im Jahr 2020?
Tatsächlich die Personen, was ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, die auch an der Produktion beteiligt waren. Also es wird Philipp Jansen wird Schlagzeug spielen, Philipp Thielsch, auch bei von Spa Gitarrist und Bassist, spielt Gitarre. Max Knoth, der schon mal bei der Frank-Spielker-Gruppe Bass gespielt hat, spielt auch hier Bass und Gitarre. Und Diane Valdez, die seit ungefähr 7 Jahren Live-Keyboarderin bei den Sternen ist, schon von der Band Mexican Radio. Und das ist die Liveband. Wir haben jetzt auch schon 4 Probekonzerte gemacht und ich kann eigentlich nur sagen, ich glaube und ich weiß eigentlich mittlerweile, es wird super.
Frank Spilker, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.